ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach den Demonstrationen mit Verstößen gegen Corona-Regeln in Berlin ist eine Diskussion über Konsequenzen entbrannt. Bundesjustizministerin Lambrecht von der SPD lehnte eine Einschränkung der Versammlungsfreiheit im Spiegel ab. Dagegen sprachen sich Politiker der Union dafür aus, bei Demonstrationen gegebenenfalls restriktiver vorzugehen. Die Corona-Neuinfektionen sind derzeit wieder auf einem relativ hohen Niveau. Dem Robert-Koch-Institut wurden von den Gesundheitsämtern bis heute früh 879 neue Fälle übermittelt. Das ist der dritthöchste Stand der vergangenen beiden Wochen.
Die Konservenfabrik im niederbayerischen Mamming abgeriegelt. Die Polizei soll sicherstellen, dass die verordnete Quarantäne für die Belegschaft eingehalten wird. 166 Mitarbeiter wurden hier bislang positiv getestet. Die Zahlen steigen, wie im ganzen Land. Der Chef des Bundeskanzleramts ist beunruhigt.
Wir haben jetzt etwa doppelt so viele tägliche Corona-Zahlen wie noch vor 2-3 Wochen. Und das ist natürlich besorgniserregend, weil wir zwei Dinge sehen. Ein eher sorgloses Freizeitverhalten von manchen und natürlich auch Infektionen durch Reiserückkehrer.
Auch der Marburger Bund warnt und spricht von einer zweiten Corona-Welle.
Die entscheidende Frage ist nicht, wie bezeichnen wir das, sondern die entscheidende Frage ist, was ziehen wir für Konsequenzen daraus? Und dazu gehört sicher, diejenigen, die meinen, diese Erkrankung gibt es gar nicht wirklich, wieder an die schrecklichen Bilder, die wir im März in Bergamo sehen mussten, zu erinnern und mit der Realität zu konfrontieren.
Und so wird auch vor dem Hintergrund steigender Zahlen die Demonstration am Wochenende weiter hitzig diskutiert. Viele hatten in Berlin ohne Maske und Abstand gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung demonstriert. Der CDU-Innenpolitiker Schuster regt an, solche Kundgebungen künftig nicht zuzulassen.
Wenn die Versammlungsbehörde bemerkt, dass es faktisch unmöglich ist, mit 20.000 Teilnehmern die Regeln einzuhalten, wenn strenge Auflagen verwehrt werden, dann muss man auch darüber nachdenken, eine Versammlung zu verbieten.
Sympathien für die Protestierenden zeigen AfD-Politiker. Sie finden die Demonstration trotz Regelverstößen richtig.
Deswegen halte ich dieses Vorgehen schon für doppelmoraldeutig, dass man hier von der Politik vorab Dinge verbieten möchte. Und wir wissen alle, dass gerade bei Großdemonstrationen es natürlich sehr schwierig ist, auf diese Maßnahmen unter freiem Himmel auch zu achten.
Gerade unter freiem Himmel könnte man eigentlich die Abstandsregeln gut einhalten, entgegnen Kritiker der Demonstranten vom Wochenende. Wie den Spagat schaffen zwischen Gesundheitsschutz und Grundrechten mit steigenden Infektionszahlen, ist die Diskussion neu entfacht.
Die Deutsche Fußballliga will die Corona-bedingte Phase von Spielen ohne Zuschauer schon in Kürze beenden. Die Organisation der 36 Mannschaften aus der Bundesliga und der zweiten Liga verabschiedete heute die Rahmenbedingungen für die neue Saison. Danach sollen von September an wieder Spiele mit begrenzter Zuschauerzahl möglich sein. Jetzt müssen die Bundesländer entscheiden, ob sie den Vorschlägen der DFL folgen wollen.
Volle Stadien, beste Stimmung und Fans dicht an dicht. Diese Bilder wird es in Deutschland erstmal nicht geben. Das bestätigt die Deutsche Fußballliga nach einer virtuellen Mitgliederversammlung heute in Frankfurt.
Der Profifußball kann wie alle anderen Bereiche des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens nur in Etappen zurückkommen zu einem Normalbetrieb. Es wird, da bin ich jedenfalls sehr von überzeugt, nicht den einen initialen Moment geben.
Die DFL bereitet sich auf mögliche Szenarien für eine Stadionrückkehr der Zuschauer vor und beschließt gemeinsam mit allen Profiklubs, vorerst keine Gästefans zuzulassen, auf Stehplätze vorübergehend zu verzichten, den Alkoholausschank zu verbieten und nur personalisierte Tickets anzubieten. Genau dieser Punkt sorgt in Fankreisen für Unmut.
Der Datenschutz ist auch viel zu kurz gekommen. Selbstverständlich müssen natürlich Daten der Fans, die dann ins Stadion gehen, gespeichert werden, um Infektionen nachzuverfolgen, wie das genau passieren soll, wer auf diese Daten zugreifen kann, was mit Löschfristen ist. Zu all diesen Punkten hat sich die DFL verhältnismäßig ausgeschwiegen.
Auch An- und Abreise größerer Zuschauermengen sehen Experten als kritisch.
Weil das sind alle Situationen, wo es dann zu Übertragungen kommen könnte. Sowohl bei der Anfahrt, da müsste man auch wieder dafür sorgen, dass dort Abstand gehalten wird, dass es zu keiner Überfüllung der Busse oder der Bahnen kommt und so weiter. Ne? Und gerade bei alkoholisierten Fans wird das ja alles nochmal schwieriger.
Wann und wie viele Zuschauer wieder in die Stadien dürfen, darüber beraten die Gesundheitsminister der Länder in der kommenden Woche.
Die Bundesregierung hat für Teile der Türkei ihre Reisewarnung mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Die Lockerungen gelten für 4 Provinzen am Mittelmeer, die bei Urlaubern besonders beliebt sind: Izmir, Aydın, Muğla und Antalya. Nach Angaben aus Berlin hatte die Türkei zuvor ein spezielles Tourismus- und Hygienekonzept vorgelegt. Damit werden Reisende unter anderem verpflichtet, vor ihrer Rückkehr nach Deutschland auf eigene Kosten einen Corona-Test vornehmen zu lassen. Fällt er positiv aus, müssen sie in der Türkei in Quarantäne. In mehreren Regionen Großbritanniens ist die Zahl der Corona-Infektionen wieder spürbar angestiegen. Betroffen ist unter anderem der Großraum Manchester. Die Regierung verschärft deshalb lokal die Auflagen für Kontakte und setzt außerdem auf neue Schnelltests, um Infektionsketten zu unterbrechen. Großbritannien ist das in Europa am stärksten von der Pandemie betroffene Land. Mehr als 307.000 Menschen haben sich mit dem Virus infiziert. Die Zahl der Toten ist mittlerweile auf mehr als 46.000 gestiegen.
Die Maske auch im Freien immer häufiger zu sehen. Manch Brite ist vorsichtiger geworden angesichts wieder steigender Infektionszahlen und öffentlichen Warnungen vor einem zweiten großen Ausbruch. Natürlich habe ich meine Maske und die setze ich auf, wann immer ich in die Nähe von Menschen komme. Die meisten Briten halten sich an die Regeln, das schon. Aber wird es eine zweite Welle geben? Ja. In nördlichen Regionen wie hier im Großraum Manchester sind die Infektionszahlen zuletzt in die Höhe geschnellt. Als Reaktion haben die Behörden dort persönliche Begegnungen wieder stark eingeschränkt. Unser Ansatz ist, immer dort Maßnahmen zu ergreifen, wo es notwendig ist, lokal, wenn die Zahlen so hoch gehen, dass wir handeln müssen. Führende Wissenschaftler kritisieren die Regierung heute scharf. Tests und das Nachspüren von Infektionsketten gingen immer noch nicht weit genug. Das System dafür sei mangelhaft. Wir müssen die Anzahl der Tests von möglichen Erkrankten deutlich erhöhen und nachvollziehen, mit wem sie in Kontakt waren. Nur so können wir einen zweiten großen Ausbruch verhindern. Verbesserungsbedarf räumt die Regierung ein. Helfen soll auch ein neuer Schnelltest. Nach 90 Minuten zeigt er an, ob eine Covid-19-Erkrankung vorliegt. Eingesetzt wird er aber nicht flächendeckend, sondern nur in Krankenhäusern und Pflegeheimen.
Die Sorge vor einem zweiten großen Ausbruch im Herbst ist deshalb so groß, weil das Vertrauen in die Regierung bröckelt. Premier Boris Johnson hatte das weltbeste Nachverfolgungssystem versprochen, um die Pandemie in Schach zu halten, ist im Moment aber weit davon entfernt.
Nach seinem Ausschluss aus der AfD lässt der frühere Brandenburger Parteichef Kalbitz seinen Fraktionsvorsitz im Landtag ruhen. Dies gelte bis zu einer Entscheidung des Berliner Landgerichts im Streit über den Parteiausschluss, sagte Kalbitz. Dort hat der 47-Jährige einstweiligen Rechtsschutz beantragt, nachdem das AfD-Schiedsgericht die Annullierung seiner Mitgliedschaft bestätigt hatte. Zur Begründung hieß es, Kalbitz habe frühere Mitgliedschaften in rechtsextremen Organisationen verschwiegen.
Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet hat sich nach einem Besuch in griechischen Flüchtlingslagern auf der Insel Lesbos betroffen geäußert. Er sprach von einem Aufschrei der Verzweifelten. Die gesamte EU müsse wach werden. Das Aufnahmelager Moria ist mit knapp 14.000 Menschen stark überfüllt. Laschet brach seinen Besuch auf Anraten des örtlichen Sicherheitschefs vorzeitig ab, weil Flüchtlinge ihn offenbar für den gesamtdeutschen Regierungschef hielten und vehement um Hilfe baten.
Beim Kampf gegen Kinderarbeit hat die Internationale Arbeitsorganisation einen Durchbruch erzielt. Erstmals in ihrer Geschichte haben alle 187 Mitgliedstaaten ein Abkommen gegen die schlimmsten Formen der Kinderarbeit ratifiziert. Danach sind Sklaverei, sexuelle Ausbeutung oder der Einsatz bei gefährlichen Arbeiten verboten. Die UN-Sonderorganisation schätzt, dass weltweit immer noch 73 Millionen Minderjährige in gefährlichen Berufen arbeiten müssen.
Das Inselkönigreich Tonga im Südpazifik ist das letzte Mitglied der Internationalen Arbeitsorganisation, das dem Übereinkommen gegen die schlimmsten Formen der Kinderarbeit beitrat. Heute wurden die entsprechenden Unterlagen in Genf überreicht. Virtuell, versteht sich in Corona-Zeiten. Dies sei ein historischer Tag, sagte Generaldirektor Guy Ryder mit Freude in der Stimme. Von heute an besitzen alle Staaten und alle Kinder einen rechtlichen Schutz gegen die schlimmsten Formen der Kinderarbeit und der Ausbeutung. Das bedeutet nicht, dass Kinderarbeit verschwindet, aber nun gibt es Instrumente, diese zu bekämpfen.
um dorthin zu gelangen, wo wir hinwollen, eine Welt frei von Kinderarbeit. Die Internationale Arbeitsorganisation schätzt, dass immer noch 152 Millionen Minderjährige arbeiten, rund die Hälfte in gefährlichen Berufen. 70% der Kinder sind in der Landwirtschaft tätig, weil das Auskommen der Eltern nicht ausreiche. Trotzdem gibt es auch Erfolge. Viele Länder haben mittlerweile Gesetze gegen Ausbeutung von Kindern erlassen. Die Zahl der betroffenen Minderjährigen sei um 40% gesunken.
Allerdings besteht die Gefahr, dass die Coronavirus-Pandemie die Erfolge zunichte macht, warnt die Internationale Arbeitsorganisation. Denn es bestehe die Gefahr, dass Eltern, die ihren Job verloren haben, ihre Kinder anstatt zur Schule zur Arbeit schicken.
Der ehemalige spanische König Juan Carlos hat das Land verlassen und sich nach eigenen Angaben ins Exil begeben. Sein gegenwärtiger Aufenthaltsort ist unbekannt. Die Dominikanische Republik widersprach Medienberichten, wonach der 82-Jährige in dem Karibikstaat Zuflucht gesucht habe. Gegen den Ex-König, der 2014 abgedankt hatte, laufen Ermittlungen wegen Korruption. Juan Carlos hatte Mitte der 70er Jahre großen Einfluss auf Spaniens Hinwendung zur Demokratie.
Es ist ein Paukenschlag für Spaniens Monarchie. Der frühere König Juan Carlos hat bereits am Sonntag das Land verlassen, berichten die Zeitungen. Geflohen ist er vor einem Korruptionsskandal, vorläufiger Tiefpunkt für den Monarchen, der Spanien nach der Franco-Diktatur in die Demokratie führte. Ich sehe das wie fast alle. Ich finde es schlecht, weil er Spaniens Ansehen beschädigt hat. Die Staatsanwälte ermitteln seit langem gegen den abgetretenen König. Juan Carlos soll Schmiergelder von bis zu 100 Millionen Euro von Saudi-Arabien erhalten haben, als er beim Bau einer Bahnstrecke vermittelte. Eine bedeutende Summe schenkt er wohl seiner ehemaligen Geliebten Corinna zu Sayn-Wittgenstein. Ministerpräsident Sanchez verteidigte heute das Verhalten des Königshauses. Wir respektieren die Entscheidung des Königshauses, denn sie sendet die Botschaft aus, dass man sich in Zukunft beispielhaft um mehr Transparenz bemühen will. Noch ist Juan Carlos kein Angeklagter, doch seine Reputation und sein Lebenswerk scheinen schon jetzt nachhaltig beschädigt. Spaniens Monarchie ist unter Druck geraten. Zu viele Skandale hat sich die königliche Familie in den letzten Jahren geleistet. Der Abgang von Juan Carlos sieht wie eine Flucht aus. Mit seinem freiwilligen Exil versucht er nun, seinen Sohn König Felipe zu schützen.
In der libanesischen Hauptstadt Beirut hat es am Abend zwei folgenschwere Explosionen gegeben. Nach Angaben aus Sicherheitskreisen sollen mindestens 10 Menschen getötet worden sein. Laut Rotem Kreuz werden hunderte Verletzte in Krankenhäusern behandelt. Der libanesische Präsident Aoun berief eine Dringlichkeitssitzung des obersten Verteidigungsrates ein. Die Ursache für die Explosionen ist noch unklar.
Am Abend erschüttern Explosionen Beirut. Auf eine kleinere folgt eine zweite, extrem gewaltige. Ort der Explosionen ist offenbar eine Lagerhalle beim Hafen. Was sie aber genau ausgelöst hat, ist noch unklar. Augenzeugen berichten, dass sich die Erschütterungen wie Erdbeben anfühlten. Viele Häuser, sogar etliche Kilometer entfernt, wurden schwer beschädigt. Durch die Straßen irren Menschen unter Schock. Ihre Gesichter, arme Körper zerschnitten von Glasscheiben, die vor allem bei der großen Explosion zu Bruch gingen. Zu viele Verletzte, zu wenige Sanitäter. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich hörte zuerst, dass ein Feuer ausgebrochen ist und wollte nach Hause. Und dann hörte ich eine Explosion. Ich bin dabei verletzt worden. Das ist, was ich weiß. Die Lage ist noch komplett unübersichtlich. Die Feuerwehren versuchen immer noch, die Brände zu löschen. Andere kümmern sich um die zahlreichen Verletzten.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 5. August.
Morgen etabliert sich ein Hoch, die Küsten werden aber noch von Wolken des Tiefs bei Island gestreift. Im südöstlichen Bayern fallen in der Nacht anfangs vorerst noch letzte Regentropfen, an den Küsten ziehen kompaktere Wolken auf. Am Tag scheint vielerorts die Sonne und es ist nur leicht bewölkt. An den Küsten und im Süden Bayerns ist es teilweise wolkig, aber weitgehend trocken. In der Nacht 15 Grad auf den Nordseeinseln, 5 Grad im Allgäu. Am Tag 18 Grad am östlichen Alpenrand, 31 Grad am Niederrhein. Am Donnerstag sonniges Hochsommerwetter bis 33 Grad. Im Süden ein paar Quellwolken, direkt an den Alpen vielleicht einzelne Wärmegewitter. Ähnlich verläuft der Freitag. Auch am Samstag ist es sonnig und trocken. Später einzelne Gewitterschauer bis 37 Grad.
Karin Mioska hat um 22.15 Uhr diese Tagesthemen. Wieder mit Jubel, wie die Fans zurück auf die Tribünen kommen sollen. Und immer extremer, wie sich Corona-Kritiker beim Messenger-Dienst Telegram radikalisieren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.